Viele Christen sehnen sich nach Beständigkeit und Klarheit in einer Zeit, in der Glauben verwässert und Gemeinden verunsichert werden. Gerade dann fällt auf, wie unterschiedlich die Bibel gebraucht wird. Für manche ist sie vor allem ein Nachschlagewerk für richtige Lehre und christliche Moral, für andere eine lebendige Begegnung mit Gott selbst. Die Frage ist, was die Heilige Schrift im tiefsten ist und wie sie zu einem wirksamen Gegenmittel gegen inneren und äußeren geistlichen Verfall werden kann. Das göttliche Wort als himmlisches Gegenmittel. Wenn Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus den geistlichen Niedergang beschreibt, tut er es ohne Beschönigung. Er spricht von Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, von Verführung und von einem Fortschreiten zum Schlimmeren. Gerade in dieses düstere Bild hinein stellt er kein organisatorisches Konzept, keine Reformstrategie, sondern erinnert Timotheus an etwas, das er schon lange kennt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Inmitten des Verfalls führt Gott seinen Diener zurück zur Quelle, aus der er überhaupt erst geistlich wurde, zu der von Gott gehauchten Schrift. Das Gegenmittel entspricht also nicht der Krankheit, gegen äußeren Zerfall setzt Gott kein äußeres System, sondern etwas, das tiefer reicht als der Verfall selbst. Wir haben gesehen, dass das Thema von 2. Timotheus die Inokulation gegen den Verfall der Gemeinde ist. In dieser Botschaft wollen wir das Gegenmittel dieser Inokulation betrachten, nämlich das göttliche Wort. In 2,16-26 sehen wir die Ausbreitung des Verfalls und in 3,1-13 seine Verschlimmerung. Wir preisen den Herrn, dass wir in 3,14-17 ein wunderbares, himmlisches, göttliches, geistliches und reiches Gegenmittel haben. Wie wir sehen werden, ist dieses Gegenmittel das göttliche Wort des Alten und des Neuen Testaments. Die gottgehauchte Heilige Schrift, die nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und die den Menschen Gottes vollkommen macht und ihn völlig ausrüstet zu jedem guten Werk. Damit zeichnet sich eine leise, aber durchgehende Linie durch die gesamte Bibel ab. Wenn in 1. Mose die Finsternis über der Tiefe liegt, begegnet Gott ihr nicht mit einem Werkzeug, sondern mit einem Wort, es werde Licht. Und es wird Licht. So auch in der Krise von Timotheus, das herrliche Gegenmittel ist das göttliche Wort, das Leben spendet, Wahrheit offenbart und Licht bringt. Dieses Wort ist mehr als eine Sammlung heiliger Texte, es ist Gottes gegenwärtige Antwort auf den Zustand seines Volkes. Darin liegt eine stille Ermutigung, der geistliche Verfall unserer Zeit ist Gott nicht neu und er ist ihm nicht ausgeliefert. Wo sein Wort gehört, geglaubt und bewahrt wird, entfaltet sich eine andere Wirklichkeit. Vielleicht sind die Umstände verwirrend und die Formen hohl geworden, aber das Wort Gottes hat seine Kraft nicht verloren. Es kann ein Herz ebenso neu ausrichten wie die ersten Schritte eines Kindes im Glauben, und es kann einen müde gewordenen Diener genauso tragen wie einen jungen Timotheus. Wer sich diesem Wort aussetzt, steht nicht nur gegen den Verfall an, sondern lebt aus einer Wirklichkeit, die stärker ist als der Verfall. Paulus zeigt Timotheus zudem, dass das göttliche Wort nicht statisch ist. Er selbst war Diener geworden, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Gott handelt in der Geschichte, indem er spricht, und er vertraut Menschen dieses Sprechen an. So wie Timotheus in den heiligen Schriften des Alten Testaments unterwiesen worden war und durch den Dienst des Apostels in die neutestamentliche Offenbarung hineingeöffnet wurde, so öffnet Gott auch heute Menschen für das ganze Zeugnis der Schrift. Das Wort ist nicht nur gegen den Verfall gerichtet, es baut zugleich etwas auf, eine Erkenntnis Christi, die trägt, wenn vieles andere wankt. Darin liegt eine leise Einladung, nicht in der Analyse des Niedergangs stecken zu bleiben, sondern sich von Gottes Reden in eine größere, reichere Sicht hineinheben zu lassen. Wer so das Wort Gottes ergreift, erlebt es als himmlisches Gegenmittel. Es arbeitet nicht wie eine schnelle Spritze, die Symptome betäubt, sondern eher wie ein stetiger Strom reinen Lichts, der Verwirrung vertreibt, und wie eine stille, aber ausdauernde Lebensversorgung, die das Innere stabilisiert. Es erlaubt, nüchtern zu sehen und dennoch nicht zu verbittern, die Schwere der Zeit zu spüren und doch von Hoffnung durchzogen zu sein. Und es schenkt den Mut, auch in Zeiten des Verfalls nicht einfach Zuschauer zu bleiben, sondern als Mensch Gottes in der Spur des göttlichen Wortes zu gehen, im Vertrauen, dass Gottes Antwort auf den Zerbruch der Zeit stärker ist als der Zerbruch selbst. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. In einer Atmosphäre kirchlicher Müdigkeit und religiöser Beliebigkeit wirkt das Wort Gottes oft unscheinbar, und gerade darin besteht seine Kraft. Es drängt sich nicht auf wie eine neue Methode, es verspricht keine sofortigen Erfolge. Aber wer ihm Raum gibt, erfährt, wie es die eigenen Maßstäbe prüft, den Blick auf Christus klärt und das Herz für Gottes Wege gewinnt. So wird das göttliche Wort zu einem stillen, aber beständigen Gegenmittel in uns, es schützt vor Zynismus, bewahrt vor Resignation und erhält die innere Bereitschaft, Gott in einer schwierigen Zeit zu vertrauen. Auf diesem Weg wird der Verfall nicht romantisiert, aber er bekommt auch nicht das letzte Wort, das letzte Wort behält der, der spricht, und dessen Reden Leben ist. Die von Gott gehauchte Schrift, mehr als Buchstaben. Wenn Paulus schreibt, alle Schrift ist Gott gehaucht, greift er ein Bild auf, das tief in das Wesen Gottes hineinreicht. Gott ist kein schweigender, ferner Beobachter, er ist der, der spricht, und sein Sprechen ist sein Atmen. Was aus seinem Mund hervorgeht, trägt seinen Odem, seine Gegenwart, sein Leben. Darum heißt es bei Johannes über die Worte Jesu, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Schrift ist auf diese Weise mehr als eine inspirierte Sammlung von Lehren. Sie ist die verdichtete Spur dieses göttlichen Atems, der sich in Geschichte, Personen und Worten niedergeschlagen hat. Wer sie aufschlägt, steht nicht nur vor Buchstaben vergangener Zeiten, sondern vor einem Raum, in dem Gott gesprochen hat und sprechen will. Der Ausdruck Gott gehaucht zeigt, dass die Schrift, das Wort Gottes, der Odem Gottes ist. Gottes Reden ist Gottes Hauchen. Daher ist sein Wort Geist, Pneuma oder Odem. So ist die Schrift die Verkörperung Gottes als des Geistes. Der Geist ist daher das eigentliche Wesen, die Substanz, der Schrift, so wie Phosphor die wesentliche Substanz in Streichhölzern ist. Wir müssen den Geist der Schrift mit unserem Geist anreißen, um das göttliche Feuer zu entzünden. Gerade deshalb bleibt ein rein äußerliches Bibelstudium an der Oberfläche. Man kann die Texte analysieren, Hintergründe ausleuchten, Strukturen vergleichen und dennoch innerlich unberührt bleiben. Es ist möglich, wie Paulus sagt, immer zu lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen zu können. So wie unser physischer Leib nicht die ganze Tiefe unseres Menschseins erfasst, so ist die äußere Gestalt der Schrift nicht ihr innerstes Wesen. Das Wesen ist der Geist, den Gott in diese Worte hineingegeben hat. Werden sie im Glauben mit einem offenen, betenden Geist aufgenommen, dann geschieht etwas anderes, als wenn sie nur mit dem Verstand bewegt werden. Das Wort wird zur Nahrung, die nicht nur informiert, sondern verwandelt. Es lehrt, überführt, korrigiert und erzieht in der Gerechtigkeit, nicht wie ein äußerer Zwang, sondern wie eine innere, stille Umgestaltung, vergleichbar einem Stoffwechsel, der das, was aufgenommen wird, in eigenes Leben verwandelt. In dieser Perspektive wird deutlich, warum die Schrift untrennbar mit Christus verbunden ist. Über ihn heißt es, und sein Name lautet, das Wort Gottes. Der, der im Fleisch offenbar wurde, ist das lebendige Wort, die Bibel ist die von Gott gehauchte, schriftliche Form desselben göttlichen Redens. Wenn das Wort Gottes in uns Raum gewinnt, dringt nicht bloß Information in unser Inneres, sondern der Herr selbst macht sich durch den Heiligen Geist geltend. Wo er so spricht, werden liebgewonnene Selbstbilder in Frage gestellt, verborgene Motive ans Licht geholt, falsche Sicherheiten gelockert. Gleichzeitig wachsen ein leiser Trost und eine tiefe Gewissheit, der, der mich überführt, ist derselbe, der mich trägt. Das Wort Gottes als Gottes Atem zu sehen, nimmt ihm die Starrheit eines bloßen Gesetzbuches. Es darf uns dann begegnen wie eine frische Brise in stickiger Luft. Manchmal ist es ein sanftes Wehen, das kaum merklich eine neue Ausrichtung schenkt, manchmal ein kräftiger Wind, der uns aus gewohnten Mustern löst. So oder so bleibt es derselbe göttliche Atem, der Leben bringt. In dieser Sichtweise liegt Ermutigung, auch dort, wo das eigene Herz trocken geworden ist und die Worte der Bibel fremd erscheinen, hat Gott sein Atmen nicht eingestellt. Die Schrift trägt einen Vorrat an Leben in sich, der größer ist als unsere Müdigkeit. Und so darf jeder Schritt zurück zum Wort zugleich als Schritt in diesen Atem verstanden werden, nicht unter Druck, sondern mit der Hoffnung, dass Gott selbst durch sein gehauchtes Wort neu zu uns durchdringt. Alle Schrift ist gottgehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wenn die Schrift mehr ist als ein Textkorpus, nämlich Gottes gehauchter Odem, verändert das unsere Haltung zu ihr. Es entsteht Raum für Einfachheit, es kommt weniger darauf an, jederzeit alles zu verstehen, als vielmehr darauf, dem Geist Gottes im Wort zu begegnen. In dieser Haltung kann selbst ein vertrauter Vers unerwartet lebendig werden, ein hartes Wort sich als heilsam erweisen und eine lange bekannte Geschichte plötzlich eine neue Seite unseres Herzens berühren. Das nimmt dem Umgang mit der Bibel den Leistungsdruck und öffnet ihn für Beziehung. Wo Gottes Atem uns so erreicht, wird die Schrift Schritt für Schritt von einer Pflichtlektüre zu einem Ort, an dem wir aufatmen, und in diesem Aufatmen beginnt unsere innere Umwandlung. Der Mensch Gottes, ausgerüstet durch Wort und Offenbarung. Wenn Paulus von dem Menschen Gottes spricht, zeichnet er kein Idealbild eines überragenden Frommen, sondern beschreibt eine Identität, die aus der Begegnung mit Gott selbst erwächst. Ein Mensch Gottes ist jemand, der durch das Werk Christi und die neue Geburt an Gottes Leben und Natur Anteil erhalten hat und in dessen Alltag etwas von diesem Gott sichtbar wird. Dass ausgerechnet ein solcher Mensch vollständig gemacht und zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet werden muss, zeigt, wie wenig selbstverständlich geistliche Reife ist, erst recht in Zeiten der Verwirrung. Der äußere Titel reicht nicht, das innere Sein braucht Formung. Um dem Tod, der Verderbnis und der Verwirrung im Verfall der Gemeinde zu begegnen, werden das ewige Leben, auf das Kapitel 1 gegründet ist, die göttliche Wahrheit, die in Kapitel 2 betont wird und die in Kapitel 3 hochgeschätzte Heilige Schrift alle benötigt. Das ewige Leben verschlingt nicht nur den Tod, sondern gibt auch die Lebensversorgung, die göttliche Wahrheit ersetzt die Nichtigkeit der Verderbnis durch die Wirklichkeit all der göttlichen Reichtümer und die Heilige Schrift vertreibt nicht nur die Verwirrung, sondern spendet auch göttliches Licht und Offenbarung. Daher betont der Apostel in diesem Buch diese drei Dinge. In seinem Brief verknüpft Paulus daher drei große Wirklichkeiten, das ewige Leben, die göttliche Wahrheit und die Heilige Schrift. Das ewige Leben schenkt die innere Lebensversorgung, die göttliche Wahrheit ersetzt die innere Leere durch wirkliche Realität und die Schrift vertreibt Verwirrung und bringt Licht. Diese drei wirken zusammen, um den Menschen Gottes zu prägen. Die Bibel ist in diesem Zusammenhang nicht nur ein Nachschlagewerk für die richtige Lehre, sondern das Werkzeug, durch das der Heilige Geist den Menschen innerlich ausbildet. Wenn Paulus für die Gläubigen betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, dann zielt dieses Gebet genau auf diese Verbindung von Wort und innerem Licht, die Schrift vor Augen, Offenbarung im Herzen. So geschieht Ausrüstung nicht abstrakt, sondern sehr konkret in der Begegnung mit Gottes Wort. Ein Abschnitt, der das eigene Verhalten korrigiert, ist nicht nur Mahnung, sondern Werkzeug, das den Charakter Christi in uns schärft. Ein Wort der Ermutigung stärkt nicht nur die Gefühle, sondern verankert Vertrauen tiefer im Inneren. Ein Vers, der uns Gottes Herrlichkeit vor Augen malt, weitet die Horizonte und relativiert das, was uns bedrängt. Schritt für Schritt wächst ein innerer Bestand, der einen Menschen in stürmischen Zeiten tragfähig macht. Wer so im Wort lebt, erfährt, dass Christsein nicht nur darin besteht, an Gott zu glauben, sondern immer mehr mit ihm vereinigt zu sein, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Damit zeichnet sich auch ein anderes Bild geistlicher Wirksamkeit ab. Der Mensch Gottes ist nicht in erster Linie durch seine äußeren Erfolge gekennzeichnet, sondern dadurch, dass er von innen her durch das Wort geformt wurde. Seine Werke gewinnen Gewicht, weil sie aus einem Herzen kommen, das von Gottes Gedanken durchdrungen ist. Das kann uns entlasten, nicht die Größe der Aufgabe, sondern die Tiefe der Durchdringung mit Gottes Wort entscheidet darüber, wie fruchtbar unser Weg ist. Und es ermutigt, den oft unscheinbaren, aber treuen Umgang mit der Schrift nicht gering zu achten. Auf lange Sicht wird durch dieses stille Wirken das Leben geformt, und in einem Zeitalter der Verwirrung werden gerade solche Menschen gebraucht, nicht laut, aber klar, nicht perfekt, aber innerlich ausgerüstet. In ihnen zeigt sich etwas von der Treue Gottes, der durch sein Wort nicht nur informiert, sondern Menschen nach seinem Herzen hervorbringt. Damit der Mensch Gottes vollständig sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der völligen Erkenntnis seiner selbst, nachdem die Augen eures Herzens erleuchtet worden sind, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbteils in den Heiligen ist. Die Zusage, dass die Schrift den Menschen Gottes vollständig macht und ausrüstet, ist keine Last, sondern eine Befreiung. Sie nimmt den Druck, aus eigener Kraft bestehen zu müssen, und lenkt den Blick auf Gottes Geduld und Konsequenz. In der Begegnung mit dem Wort wächst ein innerer Bestand, der nicht von Tageslaunen abhängig ist. So kann ein Mensch Schritt für Schritt in seine von Gott gedachte Persönlichkeit hineinreifen, mit Ecken und Kanten, mit Brüchen und Neuanfängen, aber getragen von einem Gott, der durch sein Wort formt. In diesem Licht verliert auch die eigene Unvollkommenheit etwas von ihrer Schärfe, sie ist nicht das Ende der Geschichte, sondern der Raum, in dem Gott weiterarbeiten will. Und diese Perspektive schenkt Hoffnung, für das eigene Leben wie auch für die Gemeinde im Ganzen. Herr Jesus Christus, danke für dein lebendiges, von Gott gehauchtes Wort, das inmitten von Verfall und Verwirrung nicht vergeht. Öffne Augen und Herz für die himmlische Realität in der Schrift, damit nicht nur der Verstand gefüllt, sondern der innere Mensch durch deinen Atem erfrischt und verwandelt wird. Vater der Herrlichkeit, schenke einen Geist der Weisheit und Offenbarung, damit dein Wort in Licht, Leben und Kraft erfahren wird und dein Volk als Menschen Gottes ausgerüstet steht. Möge dein Geist durch die Schrift tiefer wirken als alle menschliche Lehre, so dass Hoffnung, Klarheit und Liebe dort aufblühen, wo Müdigkeit und Dunkelheit waren. In deiner Treue bewahrst du dein Wort und vollendest, was du begonnen hast, darauf ruht die Zuversicht derer, die dir vertrauen. Amen.